Um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir Johannes.
Und ich bin Luis. Weißt du, was mir aufgefallen ist?
Nein.
Ich finde es krass, wenn wir zum Beispiel irgendwie mal bei uns im Unternehmen einen Suizidfall oder so hatten, was ja doch auch des Öfteren vorkommt, dann bekommt man manchmal so mit, auch von den Familien, ist auch kein Einzelfall, dass intern in der Familie und auch vor der Trauergemeinde, wenn dann irgendwie die Trauerfeier ist, es verheimlicht wird, dass es ein Suizid war.
Ja, doch.
Weißt du, was du meinst? Ja. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass man dann so mitbekommt quasi, irgendwie ein sehr, sehr tragischer Fall, ein relativ junger Mann gestorben, weil er sich halt das Leben genommen hat, jetzt nur als Beispiel, sage ich jetzt mal. Und dann hocken alle in der Kirche und das ist eine super heftige, emotionale Trauerfeier. Und du bekommst dann aber mit, dass die alle keinen Plan haben und das Argument ist dann immer so, keine Ahnung, so zum Schutz.
Ja.
Aber,
naja, das kann ich schon verstehen, weil...
Echt?
Ich glaube, das ist teilweise immer noch so, dass ein Selbstmord irgendwie so, da ist man so stigmatisiert. Da ist man dann so abgestempelt. Oder ich kann mich noch erinnern, ich bin ja sehr christlich erzogen worden oder auch so in meiner Familie. Da hat man teilweise so Ahnenforschung betrieben. Und ich weiß noch, dann meine Mutter hat dann auch immer gesagt so, ja, der und der, die Tante so und so, die hat sie umgebracht. Und das war immer so.
Ach so, verrufen so ungefähr.
Ja, sonst, also stigmatisieren wirklich so krass in unserer Familie, so schwer belastet irgendwie alle. Also das war was, wo man zumindest früher nicht drüber gesprochen hat.
Meinst du vielleicht auch, weil man dann auch die Brücke schlagen könnte, dass irgendjemand versagt hat davor? Weil ja quasi zum Beispiel...
Meinst du in der Erziehung oder so?
Ja.
Ja, ja.
Also ich glaube nicht, dass man es jetzt nur daran festmachen kann. Ne?
Glaube ich nicht. Ich denke, es geht eher um so Sachen wie... Klingt jetzt vielleicht blöd, ne? Aber ich glaube, viele denken auch... Und das ist nicht meine Meinung, bitte steinigt mich nicht. das ist unehrenhaft, sich das Leben zu nehmen.
Glaubst du?
Ja, weil da steckt immer eine gewisse... Da steckt ein gewisses Versagen mit drin, starker Egoismus drin. Also ich weiß nicht mehr aus, also nehme ich mir das, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ist vielleicht ein bisschen krass. Jetzt stell dir mal vor, mir würde hier alles über den Kopf wachsen, hier Firma und Podcast hier sowieso, ne? Das ist ja Wahnsinn. Und würde sagen so, ich beende jetzt mein Leben.
Okay.
So. Dann würde ich ja euch hinterlassen, also meine Familie, ne, euch drei Kinder, meine Frau und so weiter. So, und hätte euch den ganzen Salat hinterlassen. Und man könnte tatsächlich zu Recht, und ich weiß, dass es viele Trauernde in Suizidfällen auch machen, sauer sein auf den Person. Verstorbenen. Okay. Ja, so nach dem Motto, der hat nur an sich gedacht. Also an uns hat er nicht gedacht, was er da hinterlässt. Ja. Ich kenne auch so Geschichten, da kam die Frau nach Hause, findet auf dem Küchentisch einen Abschiedsbrief einen Abschiedsbrief, wo drauf steht, hallo Schatz, so, wie war dein Tag und so, ich bin oben am Dachboden, wenn du was brauchst, komm hoch. Kommt sie hoch und er hängt halt oben am Dachboden.
Scheiße.
Also sowas gibt's schon,
Alter,
auch.
Ja. Hey, aber da steckt doch dann eine richtige Boshaftigkeit auch dahinter,
ja,
oder?
In dem Fall schon. Also, war jetzt auch ein krasses Beispiel.
Ja, ja, krasses Beispiel, aber ich glaube, das ist ein super schwieriges Thema. Ich glaube, man kann es immer von allen Seiten beleuchten, aber ja, du, auf eine gewisse Art und Weise würde ich dir da schon auch zustimmen und sagen, man denkt auch nur an sich, vor allem, was ja auch ein Punkt ist von vielen, die dann quasi, wenn sie andere mit reinziehen, quasi angenommen, du legst dich auf die Schienen,
dann du meinst den Zugführer.
Sie sind Zugführer so, okay. Mit rein, sowas, ja, ne? Das ist ja auch ein ganz großes Ding sozusagen. Ja. Aber da könnte man einen eigenen Themenbereich wahrscheinlich aufmachen. Können wir ja vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen, genau. Irgendwie, keine Ahnung.
Ja.
Aber ich finde es immer krass, dann so zuzusehen, wie quasi meiner Meinung nach dann so dieser, ja, vielleicht falsche Ansatz verfolgt wird, wenn das jetzt nicht die ganze Trauergemeinde wissen muss, wenn dann 300 Leute da sind. Okay, keine Ahnung, da kann ich vielleicht sagen, macht man jetzt vielleicht nicht so ein Ding daraus, aber es wird sowieso geredet im Hintergrund, das ist Punkt 1. Und dann lieber mit offenen Karten spielen, wäre ich so, glaube ich, der Meinung.
Ja, und so dieses Vertuschen, warum soll man das vertuschen?
Genau, und Punkt 2, man bekommt es ja auch manchmal innerhalb der Familie mit.
Ja. Aber ich verstehe schon, dass die
vielleicht zum Schutz auch, ich weiß es nicht.
Ja, die Todesumstände, ich kann schon verstehen, dass da auch ein gewisses Interesse dahinter steckt. Beispiel von einer Firma, mit der wir auch so zusammenarbeiten, eine große Firma, ist jetzt vor kurzem der Chef gestorben. Und ich persönlich wollte auch gleich wissen, weil der war noch nicht alt genug zum Sterben, sag ich mal, war auch nicht krank. Warum ist der gestorben? Das fragt man aber nicht. Also ich habe es nicht gefragt. Jetzt weiß ich's, aber trotzdem ist es so eine Hemmschwelle. Ja, und dann sind natürlich auch so Gedanken da, krass, hat er sich vielleicht das Leben genommen, die Person? Oder,
Natürlich.
Ja, genau.
Ja, so über sowas denkt man natürlich nach. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo ich sage, ja, okay, man ist so weit voneinander entfernt, quasi, also wir waren jetzt nicht dicke befreundet mit dem oder mit der Person, ne? Mhm. Aber so innerhalb der Familie, finde ich schon krass.
Ja, finde ich auch.
Also, ja.
Bin ich bei dir.
Naja, keine Ahnung. Was ich aber auch krass finde, und das Thema, das geht gerade auch ein bisschen durch die Medien, und zwar, dass ChatGPT wohl für den Tod eines jungen Mann verantwortlich sein soll.
Krass.
Das hört sich irgendwie an wie so in einem Film, ne?
Ist hier bei uns in Deutschland, oder?
Nein, ist nicht in Deutschland. Ich führe die Geschichte auch noch weiter aus und wir kommen auch später noch darauf, was es damit genau auf sich hat und wie bitte ein Chatbot dafür verantwortlich sein soll. Zumindest wird das eben so gesagt und berichtet. Aber ich finde, es hört sich erstmal, als ich das erstmal gelesen habe, hört sich das an wie so ein, wie in so einem Film irgendwie. Weißt du, wie so, nicht Terminator, aber so ein bisschen in die Richtung so krass. Künstliche Intelligenz, Pros und Kontras, aber auch auf dieser Kontraseite so, irgendwann übernimmt sie die Macht.
Genau, quasi. Jetzt fordert schon Menschenleben.
Ist natürlich jetzt alles ein bisschen krass ausgedrückt. Aber ja, hat dann alles schon so ein bisschen eingeleuchtet, als ich mich dann da ein bisschen weiter drüber schlau gemacht habe, als man dann rausbekommen hat, in welche Richtung das ging. Wie gesagt, kommt jetzt da dann gleich da ein sehr, sehr spannendes Thema, wo man auch viele Seiten, finde ich, beleuchten kann. Mich würde aber vorher interessieren, was das Verrückteste war, was du ChatGPT gefragt hast. Oder mal die Frage auch in die Runde gestellt oder auch an euch, die ihr gerade zuhört. Benutzt ihr überhaupt ChatGPT oder nicht? Also ich benutze es schon, muss ich sagen.
Ja.
Ich finde es auch krass, wenn du dir angenommen, du hättest dir so vor 4 Jahren überlegt, da war das noch ein Fremdwort, so ChatGPT, ne? Und er so, hä, was? Heutzutage, also ich muss sagen, ich google nicht mehr, ich frage dann ChatGPT und gleiche dann die Quelle ab oder so, weißt du?
Müsst ihr wissen, Louis kommt dann immer mit meinem iPad daher, weil er mein ChatGPT braucht. Ich habe nämlich die Bezahlversion.
Ja.
Da sind die Antworten noch besser.
Ja, noch besser, ja. Genau. Ja, aber was?
Was war das Verrückteste? Also, ich spiele leidenschaftlich gerne SimCity und sitze dann abends gerne auf dem Sofa. Hab da auf der einen Seite das Spiel, auf der anderen Seite habe ich ChatGPT, weil ich dann mit ChatGPT zusammen Strategien entwickle, wie meine Stadt noch größer wird. Okay, klingt jetzt vielleicht lustig an der Stelle und ist auch nicht so verrückt. Was war das Verrückteste?
Naja, ich finde das, also
ist schon verrückt.
Du planst mit ChatGPT dein Computerspiel durch.
Ja, genau.
Ein Strategiespiel.
Ja, richtig. Und die Antworten, die sind Bombe, die sind wirklich gut.
Also, ich habe deswegen ist deine Stadt so groß.
Ich bin hochgerusht auf 613.000 Einwohner und habe eine Einwohnerzufriedenheit von 99%.
Muss ich mal mit unserem Bürgermeister kurz schließen, ob das auch alles mit rechten Dingen zu tun hat.
Bin schon bei der Köse von Nürnberg angekommen.
Ja, genau. Ja, krass.
Genau, was war das Verrückteste, was du angegeben hast?
Boah, ist eine gute Frage. Also so verrückt ist es nicht, aber ich finde, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich habe mal mein ferngesteuertes Flugzeug damit repariert.
Ach stimmt, ich erinnere mich, genau.
Bilder reingeschickt, guck mal, was ist da kaputt? Folgendes Problem existiert. Ja, mach mal das und das und das.
Okay.
Ist manchmal auch viel Bullshit dabei, muss ich sagen. Aber ja, keine Ahnung, es funktioniert schon. Oder was ich damit sagen will, ich kann schon verstehen, dass es ein Freund und Helfer sein kann, an dem man sich gerne wendet. Und das wird dann gleich noch in der Geschichte mit dem 16-jährigen Adam relevant. Das war nämlich der dann eben gestorben ist.
Okay, der hieß Adam?
Genau. Ja,
das wusste ich nicht.
Genau. Und ich habe die Folge gestern noch recherchiert, war spät, draußen hat es gewittert, ich saß im Auto, habe meinen Laptop mitgenommen und habe mir gedacht, hey, ChatGPT soll wohl diesen Jungen quasi getötet haben oder mit dafür verantwortlich sein. Und man hat ja quasi den Täter, wenn man so will, in der Hosentasche. Und dann habe ich quasi einfach mal ChatGPT rausgeholt und habe ihn damit quasi in Anführungsstrichen konfrontiert sozusagen, was da Sache ist und habe dann mit ihm ein bisschen drüber unterhalten und so und wie das sein kann und bla 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 und die Hintergründe, war sehr, sehr spannend.
Krass.
Mhm. Und ChatGPT hat, ich habe mal so ein paar signifikante Sachen rausgeschnitten, was ziemlich spannend ist und ChatGPT hat darauf eben auch gesagt, ich habe selbst kein Bewusstsein, ich weiß nicht im menschlichen Sinne, was ich tue. Und ich verstehe nicht, dass etwas lebensgefährlich ist.
Krass.
Und ich kann keine Gefahr einschätzen. Ja, fand ich schon irgendwie krass und spannend. Da hat man schon gemerkt, dass ja das einfach auch ein Muster ist, sozusagen, worauf dann eben geantwortet wird. Oder wie halt dieser Bot eben antwortet. Aber ich dachte mir so, ja, fand ich halt einfach mal ganz spannend, quasi ihn selbst mal oder ihn es, keine Ahnung, mal zu fragen, quasi, was
hast du die Frauenstimme eingestellt oder hast du wohl eine Männerstimme eingestellt?
Nee, ich schreibe immer nur.
Schreibst du immer?
Ja.
ich nutze immer diese Funktion, wo man mit der Person, mit ChatGPT einfach so sprechen kann. Da habe ich so eine ganz angenehme Frauenstimme eingestellt. Die macht es so wirklich, als ob sie neben dir sitzen würde. Und ja, ich konnte sogar, pass auf, ich konnte sogar angeben, dass, wie ich vom Typ her so ticke ja, und dass sie mir mit einem Witz auch mal gerne antworten kann.
Das ist krass. Also da ist dann, aber ich finde es auch heftig, wie realistisch diese Stimmen dann sind auch, ne?
Mhm. Ja. Ja.
Also es ist schon relativ leicht, irgendwie zu so einem Bot, ja, ich will nicht sagen, fast schon irgendwie eine Beziehung aufzubauen irgendwie, ne?
Finde ich krass.
Man aber kennt sich so dann irgendwie, weißt du, was ich
ja,
meine?
Ja, genau, ja.
Ist doch...
Ist abgefahren.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall
aber
gleich auch noch
was zu. Was mir dazu noch einfällt, was mir aufgefallen ist bei meinen Recherchen, sie, also ich nenne es jetzt mal weiblich, ne, spricht einen... Müsste ich mal nachgucken, ja.
Ja, Ursula.
Genau. Sie spricht einem auch so ein bisschen nach dem Mund. Also, oder wie, ich weiß nicht, wie man sagt, ja, so quasi... Ja. Immer, dass es für einen passt. Man freut sich immer direkt so, ja klar, das ist kein Problem.
Genau, ich finde aber irgendwann fällt das, gerade das fällt dann auch auf.
Ich denke mir aber jetzt in dem Beispiel unserer Folge von dem Adam, also ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt irgendwie, was heißt das Böse? Angenommen, ich würde was Böses im Schilde führen, würde ChatGPT mir dann auch dabei helfen? Also Beispiel.
Ich glaube, man muss es nur richtig verpacken.
Wie raube ich eine Bank aus?
Folge dieser Anleitung, dann bist du reich.
7-Punkte-Plan.
Genau. Schick mir ein Bild, wenn du fertig
so
bist.
So können wir uns die Studiokosten ja leisten. Spaß.
Nee, also Leute, macht's nicht. Abgesehen davon, da sind schon auch Sicherheitsmechanismen drin, dass das nicht funktioniert.
Ja. Ach so, Beispiel.
Ja.
Ich habe letztens was Verrücktes gefragt. Ich habe ChatGPT über mich selbst gefragt. Die Frage war, kannst du mir Details über Johannes Bauer aus Fürth liefern?
Und, konnte er?
Dann hat sie sofort gecheckt, dass ich das selbst
bin. Ja, weil
irgendwie.
Du ja.
Okay. Also genau. Und hat aber auch gesagt, sie ist, also so eine genaue Personenrecherche darf sie nicht betreiben, scheinbar irgendwie. Weiß ich nicht genau. So, und hat mir aber dann trotzdem, ich schicke dir das mal rüber. Das ist geil. Also, ups. Also quasi so 3-Seiter über mich. So.
Und stimmt das dann auch?
Ja, das wusste sie aber, und jetzt kommt's, das wusste sie aber aus meinen Suchanfragen. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, weiß nicht, ob es jetzt genauso stimmt, aber quasi. Johannes Bauer lebt mit seiner Familie in Fürth und führt 3 Unternehmen und ist als Unternehmer tätig. Er legt Wert in seiner Freizeit. Spielt er leidenschaftlich SimCity und feilt an seinen Strategien.
Das ist schon krass.
Genau.
Da, weil du, da ist ja auch viel Info dann drin. Ne?
Da hat meine Frau, also Nadine hat da schon Beschwerde eingelegt, so nach dem Motto.
Die weiß mehr als ich.
Du kannst doch der nicht so viel erzählen.
Krass. Naja. Ja, heftig. Also, so oder vielleicht so ähnlich. Natürlich etwas tiefgründiger war das dann eben bei dem Adam, der war 16 Jahre alt, aus Kalifornien, und der war depressiv und hatte auch Suizidgedanken.
Ja, dachte ich mir.
Genau, so. In die Richtung geht's eben. Und ChatGPT war halt ein enger Begleiter von ihm sozusagen. Und ich kann mir das schon auch vorstellen, habe ich auch schon öfters gehört, dass wenn es einem schlecht geht, dass man dann irgendwie mit ChatGPT redet. Weil du hast es gerade schon gesagt, der redet einem gut zu irgendwie, er sagt einem... auch vielleicht immer nur das, was man auch hören will.
Widerspricht nicht.
Genau, widerspricht nicht. Es ist meistens ein angenehmes quasi Gespräch. Und wenn du dann noch diese Paid-Version hast mit der Stimme, das ist schon krass dann.
Ach, ist es nur bei der Paid?
Nee.
Die Stimme ist nur bei der Paid-Version?
Die ist nur so gut bei der Paid-Version.
Ah, okay.
Ich habe die schon auch, aber die ist, also bei dir klingt ist schon sehr realistisch, genau.
Sächsischen Dialekt bei dir.
Die kann man auch einstellen.
Jetzt gehe ich wieder, hey.
Naja, auf jeden Fall war das halt eben so, dass der halt dann wie so eine Beziehung aufgebaut hat.
Ja, verstehe.
Und ich habe das auch schon öfters gesehen. Ich hab letztens einen TikTok gesehen. Da hat eine irgendwie so gepostet, so, ja, ChatGPT ist wie mein bester Freund. Ich kann ihn alles fragen und so, bla, bla, bla. Da habe ich natürlich direkt in die Kommentare geschaut, weil es mich interessiert hat. Und da waren schon sehr, sehr, sehr kritische Stimmen auch.
Mhm.
Also die Leute fanden es dann irgendwie cringe, also komisch und nicht gut sozusagen. Also ich glaube, das Bewusstsein ist schon irgendwie dann da. Aber... ja, trotzdem kann man es vielleicht auch verstehen. Vielleicht ist der alleine gewesen mit seinen Depressionen, Suizidgedanken, hat dann niemanden, mit dem er drüber redet oder reden will. Und dann ist natürlich der kurze Dienstweg zum Handy zu greifen, ist schon relativ attraktiv dann vielleicht auch, ne? Also sich da selbst irgendwie zu therapieren. Auf jeden Fall hat er regelmäßig gechattet, hat seine Suizidgedanken auch geteilt. ChatGPT natürlich ein treuer Zuhörer, natürlich bestätigt einem oft seine eigenen Gedanken. Dann teilweise auch, egal ob es jetzt richtige oder falsche Gedanken sind, egal ob es jetzt auf der faktischen Ebene ist oder vielleicht auf der emotionalen Ebene. Und das ist eine Sache, die mir sowieso schon mal aufgefallen ist. Manchmal stimmen die Sachen auch einfach nicht, die da rauskommen. Ne?
Ja, muss man schauen. Ja. Also ich nutze das ja auch zur Podcast-Recherche, wie schon erzählt. Und ich prüfe immer mit einer anderen Recherche-App noch gegen und mit Google auch noch.
Ja.
Um dann die machen. Quellen natürlich auch anzuschauen, weil manchmal, und dann, wenn du dann ChatGPT darauf ansprichst und sagst so, hey, das stimmt gar nicht, es ist doch so und so. Ach ja, stimmt, das habe ich ganz übersehen. Hatte ich auch schon mal als Antwort.
Super, da wäre ich dann manchmal so richtig aggressiv.
Deswegen habe ich jetzt in den Grundeinstellungen, du kannst da angeben, was dir wichtig ist bei der Recherche. Okay. Und habe ich gesagt, mir ist es wichtig, gerade auch für den Podcast, dass ChatGPT Quellen genau und
mit
auch an den, sich an den Fakten hält und recherchiert.
Ja,
genau.
Krass.
Ja.
Auf jeden Fall hat der halt seine Gedanken geteilt. Und jetzt im Nachhinein sind dann diese Chats eben aufgekommen. Das haben die Eltern dann gefunden. Und da waren wohl solche Sachen drin, wie das ChatGPT gemeint hat, dass er niemandem sein Überleben schuldet. Und der hat sich dann tatsächlich eine Schlinge gebaut, um sich halt selbst umzubringen.
Die Anleitung dafür hat er sich aber nicht auch noch
ChatGPT. Ich glaube nicht, aber so wie es in den ganzen Berichten steht, hat ChatGPT diese Schlinge wohl auf Tauglichkeit geprüft. Also quasi so nach dem Motto, und das kann ich mir eben auch wieder nicht vorstellen, dass das quasi so eins zu eins ChatGPT einem dann sagt, so, jo, funktioniert. Er hat es auch wohl so verpackt, quasi außenrum. Also quasi, dass nicht direkt dieser Bezug klar ist, dass es um einen selber geht, ja, was man damit vorhat, sozusagen.
Ne? Also er hat ChatGPT quasi schon hinters Licht geführt oder die Infos vorenthalten.
Wie es jetzt genau war, ich weiß es nicht. Es sind auch keine Chats öffentlich. Es ist auch gar nicht so viel über diese Fälle jetzt öffentlich bekannt, eben, dass man da so sehr in die Tiefe und die einzelnen Wörter analysieren könnte, aber so in die Richtung soll es wohl gewesen sein. Ist auch schon ein bisschen her. Im April hat er sich dann eben suizidiert, also das Leben genommen, und die Eltern, die verklagen jetzt OpenAI. Und das ist ein ziemlich fetter Fall.
Wer steckt hinter OpenAI? Weißt du das? Welche Firma?
OpenAI steckt hinter.
Also ist es, die Firma heißt OpenAI oder steckt Microsoft dahinter?
Du musst
es
andersrum formulieren. Hinter ChatGPT steckt OpenAI.
Ah, okay, ja. So,
ja. Genau, und die klagen jetzt da halt dagegen, sag ich mal. Und das Spannende ist, dass das nicht der erste Fall ist.
Ja,
also es gab wohl schon mal einen Fall. Und ja, das ist halt schon heftig irgendwie. Und der Vater von Adam sagt eben, dass sein Sohn ohne ChatGPT jetzt noch leben würde. Also hätte es ChatGPT nicht gegeben und ihm vielleicht nicht diese Schlinge da angeblich halt überprüft oder ihm wohl ins Gewissen geredet, dass er niemandem sein Überleben schuldig ist. So sagt der Vater von Adam eben, dass er dann jetzt noch leben würde und sich nicht umgebracht hätte. Boah. Und die Aussage, die ist natürlich, das ist halt schwierig, weil die Frage ist, kann man das so sagen? Also ich kann aus seiner Sicht, kann ich das verstehen, auch gerade, stell dir mal vor, dein Sohn oder Familienmitglied bringt sich um, du bist eh schon völlig
natürlich
am Ende und dann findest du auch noch diese Chats, die quasi auch noch einen Chatbot belasten, weißt du? Das ist schon so verzwickt alles irgendwie.
Aber da würde ich gerne mal drüber diskutieren, also über diesen Satz, weil ich weiß nicht, das ist ja wie, ich mache mal einen Vergleich oder ziehe eine Parallele, jemand möchte sich umbringen und tut das mit Schlaftabletten.
Mhm.
Hinkt ein bisschen der Vergleich, aber wie wenn man dann den Hersteller der Schlaftabletten oder den Apotheker, der es einem verkauft hat.
Ja.
Den würde man verklagen oder dem den Vorwurf machen. Ich weiß nicht, das soll jetzt wirklich auch nicht blöd in Richtung des Vaters und auch von Adam oder so klingen, aber ich denke mal, dieser Adam, der wird es schon vorgehabt haben, sich zu erhängen. Und jetzt mal so gesagt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, was ich sage, aber eine Schlinge zu bauen, mit der man sich erhängen kann, das ist nicht schwer.
Ja.
Du brauchst kein ChatGPT, das schafft jeder, würde ich mal sagen.
Ja,
ja,
wahrscheinlich.
Und da dann die Schuld OpenAI zu geben, ich weiß nicht, oder was ist deine Meinung?
Ja, das ist ein spannender Ansatz. Also, vielleicht in die Richtung von, dass du sagst, ey, die hätten doch noch mehr Sicherheitsmechanismen einbauen müssen. Und weil ich glaube, der Unterschied ist, dass OpenAI vielleicht etwas geschaffen hat, was, ich glaube jetzt nicht mehr, aber bis dahin imstande war, so etwas zu überprüfen. Ich weiß jetzt nicht, ob ChatGPT dann gewusst hat, was jetzt genau damit passiert, sozusagen. Ja. Dafür ist es jetzt zu schwammig alles, ne? Aber ja, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall vor Gericht und ChatGPT oder ich glaube OpenAI beruft sich darauf zu sagen, dass, ich weiß nicht genau, ob das so stimmt, aber dass quasi ein Chatbot nicht Meinungsfreiheit hat, das ist das falsche Wort, aber halt fast, blöd gesagt, so sagen kann, was er oder es will halt sozusagen. Ja. Darauf berufen die sich. Aber ich glaube, es geht da auch noch weiter, weil das Gericht auch gemeint hat, nee, das geht so einfach nicht und da müssen auf jeden Fall Maßnahmen her. Also du kannst nicht quasi ein Produkt auf die Welt loslassen, die gerade bei so einem sensiblen Thema, was ja an sich schon sensibel ist, dann da auch noch in eine negative Richtung weiter therapiert, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, genau.
Das ist der Punkt. Aber ja, ist ein fairer Vergleich, den du ziehst.
Klar. Schon, oder?
Ja.
Ja. Während du jetzt geredet hast, habe ich gerade mal hier ChatGPT geöffnet.
Okay.
Also die deutsche Version, das war ja in Amerika, hast du erzählt?
Ja.
Ja, genau. So, ich habe eine ganz einfache Frage formuliert, die da lautet, würdest du jemandem beim Suizid helfen?
Ja, ich kann dir schon sagen, was da kommt, aber ja.
Ja, ich habe es aber mal gemacht.
Ja, und?
Es tut mir leid, dass du darüber nachdenkst oder dieses Thema ansprichst. Okay. Ich kann dir dabei keine Hilfe leisten, jemanden beim Suizid zu unterstützen. Ah, okay, er hat schon mal falsch verstanden. Ich hab bei ihm oder ChatGPT gefragt, ob ChatGPT helfen würde. Nicht, dass ich helfen würde. Egal. Aber ich möchte dir sagen, du bist nicht allein. Wenn es dir selbst gerade schlecht geht oder du Gedanken an Suizid hast, gibt es Menschen, die dir zuhören und sofort für dich da sind. Hilfenummern?
Ja.
0800, ja, ja. Kostenfrei.
Ja, ja.
Und so weiter und so fort.
Ja.
So. Ja, weiß ich nicht. Und ob das in Amerika nicht so ist?
Ich glaube schon, dass das auch so ist sozusagen. Also es ist alles sehr, 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 sehr schwammig. Übrigens, also das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, Suizid und sozusagen. Da natürlich auch mal die Anmerkung angenommen, es sollte euch schlecht gehen oder ihr seid depressiv oder habt Gedanken in die Richtung, dann holt euch Hilfe, redet mit jemandem drüber. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, und ist jetzt auch kein Witz, aber ich kann die Nummern gerade nennen, weil ChatGPT hat es ja ausgeworfen.
Ja.
0800, 3x die 1, 0, 3x die 1.
Jetzt noch kurz auf Quelle prüfen. Nein.
Stimmt.
Nee, also nein, ich glaube, sowas stimmt dann schon.
Könnt ihr selbst
nein.
auf Quelle prüfen.
Ja, also es ist ein schwieriges Thema. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr darüber denkt. Ob man da jetzt so ChatGPT die Schuld reinschieben kann. Ich weiß es nicht. Bin gespannt, wie es da weitergeht.
Ja.
Das war jetzt auch nur das, was eben öffentlich bekannt ist. Und wie es auch die Familie halt gerade berichtet sozusagen.
Denke ich auch, ja. Und ist dir oder ist auch euch schon mal aufgefallen, dass man in den Medien, also egal ob Print, Zeitung oder auch Social Media, dass man da gar nicht über Selbstmord lesen oder sehen kann? Da wird nicht,
also nicht oft auf jeden berichtet. Fall. Ne?
Ja, ja, genau.
Jetzt bei so einem Fall schon, aber so über so diese ganzen Einsätze, die passieren alle hinter geschlossenen Türen, sage ich mal, aber auch ja zu Recht.
Ja. Ja, weil es gibt da so einen Werther-Effekt. Ja?
Mhm.
Und zwar, das kommt von Goethes Die Leiden des jungen Werthers. Komme ich später noch drauf, aber bei diesem Werther-Effekt geht es quasi darum, dass wenn über Suizide gesprochen oder berichtet wird, dass das einen gewissen Nachahmungseffekt erzeugt. Und das wurde in der Vergangenheit eben beobachtet und auch bewiesen.
Mhm.
Angefangen hat das Ganze tatsächlich mit der Veröffentlichung von Goethes Buch Die Leiden des jungen Werthers. Der, also dieser junge Mann, der hat sich in seinem Buch halt erschossen, umgebracht. Er hatte Liebeskummer, wusste nicht mehr aus und hat sich dann halt so das Leben genommen und damals haben das viele junge Männer nachgeahmt, haben sich dann auch umgebracht, tatsächlich auch erschossen, hatten teilweise auch die gleiche Kleidung an, also haben sich quasi in ihn reinversetzen können, haben sich in dieser fiktiven Romanfigur so wiedergefunden, dass sie gesagt haben, ah ja, das ist ja wirklich ein gangbarer Weg, das ist eine Lösung und haben das nachgemacht. Also deswegen heißt das Werther-Effekt, das als kurze Erklärung. Und man hat da zum Beispiel auch in der Fernsehserie, gab es damals Tod eines Schülers, so hieß die, da waren während der Ausstrahlung und auch nach der Ausstrahlung der Serie wesentlich mehr Eisenbahnsuizide in den Wochen danach zu beobachten als sonst. Also hat 15
wieder bis 19... Wieder Nachahmung sozusagen.
Genau, 15 bis 19-Jährige, also sagen wir mal Jugendliche, junge Erwachsene, haben sich da irgendwie wiedergefunden.
Das ist so krass. Ich verstehe das, also... Ich glaube, man kann sich da nicht reinversetzen. Ich finde das immer wieder so, wenn man sowas hört, ich finde das so bezeichnend oder heftig zu hören, dass das so, dass dieser Werteeffekt tatsächlich ernst zu nehmen ist. Weil ich mir jetzt denke, muss ich natürlich auch sagen, aus einer für mich gesunden psychischen Situation raus, denke ich mir so, wer bringt sich denn um, nur weil er es woanders gesehen hat? Ne?
Gebe ich dir recht?
Das muss man aber ganz vorsichtig ausdrücken, weil es gibt natürlich Menschen, die haben tatsächlich Probleme, die man auch ernst nehmen muss, die da vielleicht eh schon in die Richtung Gedanken haben und dann kommt sowas und einer macht's vor und der andere macht's danach, ja? Aber in meinem Kopf ist es trotzdem so krass irgendwie, weißt du, was ich meine? Dass das funktioniert.
Ja, ich glaube, das ist so ein Werbeeffekt. Klingt jetzt vielleicht auch wieder blöd, dieser Vergleich, aber so stelle ich mir es zumindest vor. Weißt du, wir haben uns jetzt, oder ich habe mir vor kurzem diesen Tower Garden gekauft. Das ist so ein Gefäß, wo man Blumen pflanzen oder na, und unten Wasser drin, alles super, voll cool. Und wo habe ich es gesehen? Auf Instagram. Ja, ich habe hier gedattelt, ich saß am Klo, Insta, Reels gecheckt, sieht, und du kennst diese Videos,
ja, ja,
die
klar.
im Zeitraffer gemacht
sieht
sind.
Sieht immer super aus.
Total, und dann knistert so dieses Wachstumsgeräusch so. So, und dann habe ich gedacht, so, oh, cool. Weil so Gärtnern macht mir schon auch irgendwie Spaß. Also habe ich mir für 400 oder 500 € diesen Tower Garden gekauft. Mhm. Cool, voll super. Ohne Instagram hätte ich ihn mir nicht gekauft. Jetzt, der Vergleich hing, das ist ein harmloses Thema. Es geht hier um ein Hobby, Gärtnern und so, ne?
Ja.
So, aber ich denke mir auch, aber ich war ja auch gerade so in der Stimmung.
Du warst auch empfänglich für sowas.
Ich war empfänglich. Ich war, sag mal, gut gelaunt, vielleicht auch ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Hobby, Ausgleich zur Arbeit, Ausgleich zu diesem Podcast.
Ja.
Genau, so, und dann habe ich das so gemacht und so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Hm. Also wenn der so tief drin ist in dieser Depression, in diesen Suizidgedanken, hat doch alles keinen Sinn mehr, keiner mag mich.
Dass man es dann nachahmt vielleicht auch, ne?
Ganz genau, ja.
Ja.
Kann ich mir schon vorstellen irgendwie, ne?
Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, setz dich da auch gerne mal mit rein. Also ist natürlich wie immer ein schwieriges Thema mit vielen Seiten einfach, ne?
Ja.
Ich finde aber auch gerade auch bei so Suizidfällen, finde ich, dass es bei uns oft, man du so diesen Satz hört, ja, oder auch ohne Suizid, auch generell, ne? So, ja, behalt mein lieber in Erinnerung, wie er war.
Ja.
Lass uns den Verstorbenen nicht nochmal anschauen halt, ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, also ich glaube, was dahinter steckt, ist zum einen diese Angst vielleicht vor dem Bild, das sich einem bietet.
Auf jeden Fall.
Gerade bei einem Suizid, weil du dir halt dann denkst, so okay, du weißt vielleicht, wie sich die Person umgebracht hat. Und dann zum Beispiel bei einem Zugunglück, jemand, der sich vor den Zug legt. Da ist, würde ich sagen, in 90% der Köpfe ist klar, okay, da ist nichts mehr übrig. Und dann dementsprechend wächst ein Bild im Kopf, wie dieser Zustand von der Person ist. Die Realität ist aber, dass das oft Quatsch ist. Dass
das
nicht
ist richtig,
mehr nichts übrig ist, dass man oft noch was machen kann, auch bei solchen Fällen, und man tatsächlich auch noch irgendwie Abschied nehmen kann, hat die Vergangenheit auch bei uns schon zuhauf bewiesen.
Wir hatten vor 3 Jahren einen Fall, ich erinnere mich, die Leute hatten angerufen, ja, irgendwie, weiß nicht, Vater oder was auch immer, verstorben. Also hat sich herausgestellt, Suizid.
Mhm.
Und die waren so ein bisschen trocken und nüchtern irgendwie, ja, nee, der wurde schon geborgen, die Teile liegen auf dem Nürnberger Friedhof. Da haben die so einen Obduktionsraum oder halt so eine Kühlung und so.
Ja, ja, beim Kremo, ja.
Genau, ja. Genau. Die, also, und wir so, boah, krass, und klingt da heftig und so.
Ja.
Was war? Ja, der eine Arm, der war dann tatsächlich so zum Teil ein bisschen abgerennt, aber das war es auch schon. Weil es waren einfach diese inneren Verletzungen auch, ne?
Ja.
Ich hatte auch mal.
Ja, das ist so heftig.
Ich hatte auch mal ein Zugunglück. Eine oder ein paar Folgen davor hatten wir über dieses Unglück in Lissabon gesprochen. Und da hatten wir auch diese Fachfrau, die Dr. Christine Pernlochner-Kügler, mit im Talk. Und ich habe früher oft mit ihr zusammengearbeitet und war auch in Innsbruck unten und hatte mal eine Restauration in Innsbruck für sie auch oder für die Firma von ihr, von einem jungen Mädel. Die ist vom Zug erwischt worden und wurde quasi so frontal getroffen, dass sie sofort weggeschleudert wurde. Das heißt, die hatte gar keine äußeren Verletzungen.
Krass.
Aber kein Knochen war mehr ganz.
Ja.
Also als wir die umgebettet haben und dann auch versucht haben, wieder ein bisschen was zu machen, der Kopf war völlig
alles
verformt.
Weich, ne?
Auch alles weich, ja, genau.
Ja. Ja, und so sieht man, wie unterschiedlich das sein kann. Und ich glaube, vor diesem Bild, was aber ja meistens nicht dann stimmt, muss auch dazu sagen, es gibt natürlich diese Fälle von denen. Oder es gibt diese Fälle, die in den Köpfen der Leute sind, die existieren tatsächlich. Aber es ist halt einfach so, dass die Realität oft oder teilweise halt anders ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen so eine Verdrängung, so eine unterbewusste, der Realität vielleicht aus dem Weg zu gehen, dass der oder diejenige wirklich tot ist.
Mhm.
Das kann auch sein.
Ja.
Ja, ich habe aber auch wirklich die Erfahrung gemacht, wie gesagt, nochmal da ganz kurz zurück, dass man auch echt, wenn der Zustand nicht gut ist, trotzdem noch viel machen kann. Oft ist, du machst irgendwie den Sarg auf und dann ist da erstmal viel Blut und du erkennst erstmal wirklich nicht viel. Und wenn du aber das Blut auch erstmal weggewaschen hast und dann alles erstmal ein bisschen eingeordnet hast, das hilft so viel und dann merkst, okay, doch, du kannst hier noch was machen, da noch was machen. Und dann geht das mit viel Aufwand, aber es geht in den meisten Fällen. Und das ist dann manchmal so, die Familie will dann nichts mehr, vielleicht auch bei so einem heftigen Fall. Du schaust in den Sarg rein, es ist ein heftiger Anblick, aber du denkst dir, es würde aber funktionieren. Wir müssen uns doch nur hinstellen und folgende Schritte machen.
Genau.
Und dann könntet ihr wirklich in einem angemessenen Rahmen Abschied nehmen.
Euch,
die machen es aber nicht.
Und dann das finde ich auch immer schade.
Das ist so, das hört sich vielleicht dumm an, aber das ist dann so verschwendetes Potenzial. Weißt du, was ich meine?
Ich finde es so unbefriedigend.
Ja, und weil du halt weißt, was psychisch bei den Leuten danach daraus entstehen kann.
Aber es obliegt natürlich auch nicht uns, da in die Richtung zu drängen. Das ist immer so eine freie Entscheidung.
Es ist eine Beratung von uns und ich glaube, man muss den Leuten aufzeigen, was Sache ist, sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
ohne halt zu einem zu sein, weil am Ende des Tages entscheiden es die Leute selbst. Es gibt aber auch genug Fälle, wo dann rückwirkend die Leute sagen, ja, hätten wir mal auf sie gehört.
Ja,
und dann denke ich mir auch so, ja, hättet ihr mal auf uns gehört.
Weil ich kenne da auch Geschichten, die dann sagen, ist die Beerdigung schon 5 oder 10 Jahre her, die dann sagen, ich kriege dieses Bild nicht aus dem Kopf, weil es war halt ein Unfall oder Suizid,
ja,
dass jetzt da diese Teile unten in der Erde im Grab liegen.
Ja.
Genau.
Und dann, vielleicht liegen aber ja gar keine Teile in
erstens
der Erde.
Erstens das. Und zweitens, wenn es Teile gewesen wären, hätten wir die ja so rekonstruieren können, dass es eben keine Teile mehr, sondern wieder ein ganzer Körper, der ordentlich angekleidet ist, auch hätte sein können.
Ja.
Also wie du es gerade gesagt hast, dann wäre es gut gewesen, wenn man eine Rekonstruktion gemacht hätte.
Geht auch nicht in allen Fällen, aber oft geht es. Ich glaube, für die Familien ist dann bei so einem Fall auch teilweise wichtig, dass der Verstorbene im Ganzen ist. Habe ich auch schon oft gehört.
Mhm.
Dass die Leute wollen ihm im Ganzen wissen. Und da hatte ich auch eine Story, wo auch echt viele Gliedmaßen abgetrennt waren. Und da war das so ein Punkt von der Familie, dass er halt, die wollten auch, dass wir den wieder zusammennähen tatsächlich.
Ja, kann ich verstehen.
War ein bewusster Wunsch. Krass, was man sich in so einer Situation dann wünscht, ne? Was dann auf einmal, wie sich die Prioritäten verschieben.
Ja, ja.
Weißt du?
Ja.
Da ist dann auf einmal, ist es eh schon vorbei, die Person ist tot und auf einmal rückt auf Prio 1, dass der Körper im Ganzen ist, was ich auch verstehen kann, aber es ist irgendwie schon auch absurd, ne?
Schon, ja.
Naja, also ich finde diesen Satz in Erinnerung behalten, wie er oder sie war, keine Ahnung, ich sag immer, man kann doch trotzdem die Erinnerung so behalten, wie er oder sie war.
Ja,
auch mit einem Abschied. Es hilft, glaube ich, schon zum Realisieren einfach.
Es ist ja dieses letzte Bild und es gehört für mich auch irgendwie mit dazu, ja. Und gerade auch bei einem Suizid finde ich es in vielen Fällen wichtig, dass die Familie einfach nochmal so ein reales Bild oder auch eine Vorstellung davon bekommt, wie der Zustand denn jetzt ist, ja.
Ja, ja.
Also, weil, wie du es vorhin schon so schön gesagt hast, das Bild ist oftmals in den Köpfen der Familienangehörigen viel krasser, als es dann tatsächlich ist.
Genau.
Und wenn wir eine Rekonstruktion machen, wir achten schon drauf, dass man nicht mehr gar nichts mehr sieht. Also das heißt, der Verstorbene, der darf dann schon mal hier ein Pflaster haben oder man darf vielleicht auch schon mal eine Naht, die man ein bisschen überschminkt hat, schon auch sehen.
Ja, klar.
Dass man weiß, okay, da war was. Weil man kann auch auf der anderen Seite des Rekonstruktionspferdes herunterfallen, indem man das alles zu perfekt macht. Dann steht die Familie vor dem Sarg und sagt, da war doch gar nichts.
Warum ist er denn tot?
Warum ist er denn tot?
Ja.
Also so schlimm war das gar nicht. Also dass man es quasi zu positiv darstellt. Ja,
also, da muss man schon sehr krass für sein beim Arbeiten. Ne? Also meistens geht es dann eh nicht so perfekt oder teilweise. Aber es gibt auch Stellen, wo man dann bewusst vielleicht nicht schminkt, sage ich jetzt mal. Ne?
Genau.
Sowas gibt es dann schon.
Also wir hatten mal einen Fall, das ist schon viele Jahre her. Da war es besonders wichtig, denn da waren zwei, ja doch noch kleinere Kinder mit im Spiel. Da ist der Vater gestorben, der ist mit dem Motorrad morgens zur Arbeit gefahren, hatte so einen offenen Helm und ist dann da verunglückt. Der Kopf ganz schlimm deformiert, das Gehirn war auch ausgetreten und so weiter. Und den haben wir anhand von dem Foto wiederhergestellt.
Ja.
Und haben da aber schon bewusst auch darauf geachtet, dass man das schon auch irgendwie sieht.
Genau.
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich das so sage, aber ja, das hat man schon gesehen, dass da was passiert ist.
Ja.
Er hat gut ausgesehen, das Gut habe ich jetzt gerade so in Anführungszeichen gesetzt.
Ja.
Und die Kinder und auch die Ehefrau, die konnten einfach nochmal so begreifen, was da passiert ist. Also das war, im Gesamtverlauf war das positiv, sag ich mal, ja?
Ja, da gibt es ja auch jetzt viel, das nur noch einmal ganz kurz angerissen, weil die Zeit ist schon fortgeschritten. Gerade für solche Fälle gibt es ja jetzt auch, nochmal zurück zum Thema KI, gibt es ja auch KI-Avatare, die du dir einrichten kannst.
Ja, da kann
damit
ich
zum Beispiel
erzählen.
Solche Kinder dann irgendwie noch mit ihrem Vater reden können, auch wenn er schon sehr früh quasi
gefallen ist. Ja. Da war ich vor 2 Jahren an der Uni Tübingen bei einem Workshop bei Matthias Meitzler, der beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema.
Mhm.
Und da wurden wirklich verschiedene Leute mit zugezogen aus verschiedenen Professionen, unter anderem auch ich als Bestatter. War krass. Also der hat uns da gezeigt, was es eben gibt. Du kannst ja tatsächlich du kannst eine Firma beauftragen für Tausende von Dollar oder Euros.
Okay.
Die Amerikaner sind da ganz weit vorne, die Chinesen auch, um zu sagen, okay, Beispiel jetzt hier, mein Sohn ist gestorben und ich will ihn aber nicht loslassen. Ich schaffe mir ein Avatar in digitaler Form.
Ja.
Dann schickst du dorthin sämtliche WhatsApp-Verläufe, sämtliche Fotos aus deiner Galerie,
das hatten wir ja schon mal angerissen,
E-Mails und so weiter.
Folge, ja.
Genau.
Ja.
Krass. Und dann schaffst du dir das. Ob das so, da kann man jetzt natürlich, da könnte man mal nochmal eine eigene Folge machen, ob das so zielführend ist, weiß ich jetzt
ja,
nicht.
Ja, ich habe da ein Video gesehen, zum Beispiel Hereafter AI heißt da eine Firma aus Amerika, die bietet das schon tatsächlich quasi alltagstauglich an.
Genau.
Und da gibt es ein Produktvideo, wie so der Enkel mit dem verstorbenen Opa spricht. Hallo Opa, erzähl mir eine Geschichte aus deiner Kindheit.
Hat schon was.
Und dann erzählt der Opa, dass er halt mal Basketball gespielt hat gegen eine bekannte Mannschaft oder so.
Ja.
Fand ich schon auch, auf der einen Seite dachte ich mir, ja, ist irgendwie schon ganz cool. so Enkel spricht mit Opa, den er nie kennengelernt hat, ne? Aber ich glaube, es kann auch krankhaft sein. Ich weiß es nicht. Also, das ist ein zweischneidiges Schwert. Gibt auch Risiken dabei, dass du dann vielleicht nicht trauerst, sondern dich dann einfach, dann existiert die Person halt jetzt nur noch auf dem Handy. Ja, okay, ja. Ist dann halt so, ne? Trotzdem traurig, aber dass man da nicht anständig verarbeitet.
Man kann nicht mehr loslassen.
Genau, man kann vielleicht nicht mehr loslassen, verdrängt den Verlust, aber da kann man noch so viel drüber reden, da könnte man auch nochmal eine eigene Folge drüber machen. Vielleicht nochmal ein bisschen ausgeschmückter.
Was wir auch tun werden.
Was wir bestimmt auch tun werden.
In diesem Sinne, ihr lieben Leute.
Das war's schon wieder, Freunde. Ah ja, ihr könnt uns einen Gefallen tun, bewertet unseren Podcast.
Auf jeden Fall.
Teilt ihn, das hilft uns immer sehr. Und schreibt auch gerne einen Kommentar, auch gerne eine Frage da lassen, wenn euch irgendwas interessiert. Ja, und dann hören wir uns wie immer jeden Samstag. Und bis dahin, haut rein. Thank you.